Photovoltaik und Wärmepumpe gelten ja als Traumpaar der Energiewende. Viel Eigenstrom, niedrige Kosten, hohe Autarkie, so zumindest das gängige Bild. Aber was passiert eigentlich im Winter, wenn genau dann geheizt wird, wenn die Sonne kaum scheint? Wie viel Strom liefert die PV-Anlage zur Heizungsunterstützung? Bei uns waren es exakt 3,3%. So viel unseres gesamten Stromverbrauchs kam eigentlich nur vom eigenen Dach. Und daher finde ich es ganz wichtig, da mal drauf zu schauen, wie sind die Zahlen hier vom Stromverbrauch, was waren unsere Stromkosten mit dem dynamischen Stromtarif.
Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Damit herzlich willkommen bei Sonnefrei Haus, dem Podcast rund um Photovoltaik, Speichersysteme, Elektromobilität und auch Heizen mit Strom. Wird heute sehr spannend, ein Erfahrungsbericht aus unserem Haushalt. Und ich werde unser Haus hier auch in dieser Folge ein bisschen vorstellen, damit du es einordnen kannst, unseren Verbrauch und auch unsere Heizkosten dann in einem Rahmen einordnen kannst. Also, schön, dass du eingeschaltet hast und wie immer findest du hier unten drunter in der Beschreibung weiterführende Links, unter anderem zu Checklisten, um zum Beispiel zu prüfen, ob eine Photovoltaikanlage für deine Situation überhaupt sinnvoll ist, ob das Sinn macht oder ob ein Balkonkraftwerk vielleicht sogar besser wäre. Dann findest du dort auch die Möglichkeit, über mein Netzwerk eine faire Anlage anzufragen, also eine PV-Anlage von Betrieben, mit denen ich regelmäßig im Austausch bin. Und dafür sorge, dass da erstens gute Qualität geliefert wird und faire Preise auch geliefert werden an dich. Also schau dir die Links hier unten drunter sehr gerne an und jetzt viel Spaß in dieser Folge.
Stell dir vor, draußen sind minus 10 Grad, die PV-Module liegen unter Schnee und Eis, teilweise tagelang. Und die Wärmepumpe zieht jeden Tag 40 bis 50 Kilowattstunden Strom. Genauso sah unser Januar aus. Die Frage ist dann ganz simpel, wie viel vom Strom kommt eigentlich in dieser Situation wirklich noch von der Sonne? Und lohnt sich die Kombination dann überhaupt? Oder ist das alles nur eine schöne Theorie für die Prospekte? Bevor ich gleich die Zahlen anschaue, ist mir eines wichtig. Ich zeige dir das hier nicht, um irgendwas schlecht zu reden, sondern damit du für dich prüfen kannst, ob Photovoltaik und vielleicht auch eine Wärmepumpe zu deinem Haus und zu deinem Nutzungsverhalten passen. Und weil dieser Kanal vom Austausch lebt, freue ich mich sehr, wenn alle die von euch schon eine PV-Anlage betreiben, ihre Erfahrungen in den Kommentaren teilen. Davon lebt die Community und gerade im Winter sind diese Vergleiche, finde ich jedenfalls, extrem spannend. Damit du die Zahlen gleich richtig einordnen kannst, gehe ich ganz kurz auf unsere Situation hier ein, also die Rahmenbedingungen. Wir betreiben eine Photovoltaikanlage mit 8,75 Kilowatt Peak Leistung oben auf dem Dach und die Module sind südwestlich ausgerichtet. Das Dach ist mit 55 Grad relativ steil. Der Speicher hier hinter mir, der ist mit 23 Kilowattstunden vergleichsweise groß und wird bei uns nicht nur mit PV-Strom geladen, sondern, wenn der Preis passt, auch aus dem Netz. Und dazu aber dann gleich noch mal ein bisschen mehr. Die Wärmepumpe, die läuft seit November 2024 und wir haben also inzwischen zwei Winter mit echten Erfahrungswerten, sind jetzt gerade mittendrin im zweiten. Zusätzlich fahren wir elektrisch und kommen auf etwa 10.000 Kilometer pro Jahr. Wir sind zu dritt hier und die Wohnfläche beträgt 96 Quadratmeter im ungedämmten Altbau von 1959. Und mit genau dieser Konstellation schauen wir uns jetzt an, was hat die PV-Anlage im Januar bei Schnee und Eis wirklich gebracht und wie viel Strom hat die Wärmepumpe benötigt. Wenn du selbst auch über eine PV-Anlage nachdenkst, prüf das erstmal, ob das für deine Situation sinnvoll ist, ob sich das lohnen kann. Dafür habe ich hier diese Checkliste erstellt. Da findest du hier auch noch ein paar andere Checklisten unten drunter. Und wenn du festgestellt hast, dass eine PV-Anlage bei dir sinnvoll sein kann, kannst du über mein Netzwerk aus zuverlässigen Fachbetrieben ein unverbindliches Angebot anfragen. Mit diesen Betrieben bin ich regelmäßig im Austausch und den Link zur Checkliste und zur Anfrage findest du hier unten drunter in der Videobeschreibung. Und jetzt schauen wir uns die Zahlen aus dem Januar an. Also im Januar lag unser gesamter Stromverbrauch bei 1834,9 Kilowattstunden. Und das ist richtig viel, keine Frage. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, denn 1236 Kilowattstunden davon entfallen allein auf die Wärmepumpe. Das heißt, rund 67,4% unseres gesamten Strombedarfs im Januar gingen ausschließlich fürs Heizen drauf. Und an dieser Stelle stellen sich viele automatisch die Frage, war das ein Fehler? Ist die Wärmepumpe ein Stromfresser und ein unnötiger Kostentreiber? Die ehrliche Antwort ist, jede Heizung hat in solchen Monaten und bei den frostigen Temperaturen, die wir hier im Januar hatten, einen hohen Energiebedarf. Ob Gas, ob Öl, ob Strom. Der Januar ist immer einer der teuersten Monate. Und entscheidend ist nicht der einzelne Monat, sondern die Einordnung über das ganze Jahr. Und mein Video zur Jahresauswertung zum Vergleich von Wärmepumpe und Gasheizung steht immer noch aus und ich würde es super gern drehen. Das Problem ist aber, dass ich zwar die Abrechnung für Januar 2026 jetzt erhalten habe, aber immer noch auf die Abrechnung von November und Dezember warte. Und das nervt mich, aber sobald ich sie habe, mache ich das versprochene Jahresvideo. Und wenn du das mitbekommen möchtest, dann lass also jetzt ein Abo da, aktiviere die Glocke. Schauen wir uns jetzt mal an, was hat der Januar wirklich gekostet? Für den Januar haben wir eine Stromrechnung über 456,44 Euro bekommen. Wir nutzen einen dynamischen Stromtarif. Das heißt, es gibt keinen festen Arbeitspreis, wie zum Beispiel 30 Cent pro Kilowattstunde. Stattdessen zahlen wir hier den Börsenstrompreis plus Steuern und Netzentgelten und eine monatliche Grundgebühr. Allein die Netzentgelte liegen bei uns hier bei 11,6 Cent pro Kilowattstunde und dazu kommen dann noch die 15 Euro Grundgebühr pro Monat. Um den tatsächlichen Durchschnittspreis zu ermitteln, habe ich also die Kosten alle zusammengerechnet und durch den Netzbezug geteilt. Macht also 456 Euro geteilt durch 1775 Kilowattstunden Netzbezug, macht 25,7 Cent. Und das ist wichtig, weil wir mit diesem Wert jetzt auch die Betriebskosten der Wärmepumpe berechnen können. Also wollen wir mal schauen, was hat die Wärmepumpe konkret gekostet im Januar? Die Wärmepumpe hat im Januar 1236 Kilowattstunden Strom verbraucht. Multipliziert mit unserem durchschnittlichen Strompreis von 25,7 Cent ergibt das rund 317 Euro Heizkosten für diesen Monat. Das ist kein Schnäppchen, aber es ist auch kein Ausreißer, wenn man die Temperaturen berücksichtigt. Und wer ehrlich rechnet, wird feststellen, dass halt auch eine Gas- oder eine Ölheizung im Januar deutlich teurer sind als im Rest des Jahres. Genau deshalb ist die Jahresbetrachtung da halt so entscheidend. Und die kommt, versprochen, sobald ich alle Daten vorliegen habe. Was hat jetzt die Photovoltaikanlage im Januar gebracht? Man hört doch immer, Photovoltaik und Wärmepumpe sei eine super Kombination. Die PV-Anlage hat im gesamten Januar 59,9 Kilowattstunden erzeugt. Bei 8,75 Kilowatt-Peak entspricht das nur etwa 6,9 Kilowattstunden pro installiertem Kilowatt-Peak. Und das ist extrem wenig. Und wenn man sich nur diesen Monat anschaut, könnte man schnell sagen, das lohnt sich nicht. Macht keinen Sinn. Rein rechnerisch haben diese 59,9 Kilowattstunden bei einem Strompreis von 25,7 Cent gerade einmal 15 Euro eingespart. Und ganz ehrlich, dafür baut man keine PV-Anlage. Und gleichzeitig liegt hier ein Denkfehler, den viele machen, wenn sie Photovoltaik ausschließlich über die Wintermonate bewerten. Denn der Januar ist schlicht einer der schlechtesten Monate des Jahres. Kurze Tage, tiefer Sonnenstand, Schnee auf den Modulen. Er zeigt dir also nicht, ob Photovoltaik sinnvoll ist. Er zeigt dir eigentlich nur, wie brutal ehrlich der Winter sein kann. Und die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage entscheidet sich nicht da im Winter, sondern im Frühjahr, im Sommer und im Herbst. Denn das sind die Übergangsmonate, da fängst du auch schon an zu heizen. Und gerade im Sommer, da hast du die großen Überschüsse, die den Winter rechnerisch mitfinanzieren. Und wer nur den Januar betrachtet, wird fast zwangsläufig zum falschen Schluss kommen. Spannend ist an dieser Stelle übrigens auch nochmal drauf zu schauen, dass neuere Module deutlich mehr Strom liefern, auch bei Schwachlicht, mehr bringen als jetzt zum Beispiel hier meine alten Solarmodule aus 2019. Und natürlich spielt die Region auch eine riesen Rolle. Und da würde mich total interessieren, ob das bei denen von euch, die auch eine PV-Anlage betreiben, im Januar auch so mies war. Bereut ihr eure Entscheidung, eine PV-Anlage installiert zu haben oder seid ihr trotzdem happy? Denn es war ja auch nicht überall so schneereich und kalt wie hier in Nordniedersachsen. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, was eure Anlagen so gebracht haben. Ist wie gesagt auch super spannend für alle, die sich gerade mit dem Thema beschäftigen. Und jetzt nochmal zum Speicher hier und zu den dynamischen Strompreisen. Denn die Strompreise waren natürlich nicht immer niedrig. Wie komme ich also auf den durchschnittlichen Preis von 25,7 Cent pro Kilowattstunde. Das war möglich, weil immer zu günstigen Zeiten auch der Speicher aufgeladen wurde. Heißt also, dass Hochpreisphasen umgangen werden. Ich kaufe also fast keinen Strom, wenn die Preise hoch sind, da mein Speicher da quasi als Puffer fungiert. Und wenn die Strompreise niedrig sind, wird das Entladen des Speichers gestoppt und lieber direkt aus dem Netz der Strom bezogen. Und sind die Preise aber sehr günstig, lädt der Speicher, und sind die Preise hoch, wird der Netzbezug gestoppt und der Speicher wird entladen. Somit wird der Speicher also auch im Winter intelligent genutzt, statt leer in der Ecke rumzustehen. Und deswegen auch 23 Kilowattstunden, damit ich das hier zeigen kann in der Praxis. Rein wirtschaftlich muss ich sagen, ist das nochmal ein anderes Thema mit so einem großen Speicher, Anschaffungskosten versus Nutzen. Da muss man ganz genau drauf schauen. Das ist nochmal ein Thema für ein anderes Video. Allerdings muss man berücksichtigen, und das finde ich auch ganz wichtig zu sagen, dass das Laden und Entladen des Speichers auch mit Umwandlungsverlusten einhergeht. Und daher muss der Preis beim Laden schon deutlich günstiger sein als die verhinderten Kilowattstunde aus dem Netz. Und hier also mal ein kurzes Beispiel vom 19. Januar. 2,26, also in den Tälern, da seht ihr 23,8 Cent pro Kilowattstunde wird aus dem Strom bezogen und der Speicher wird dann nachgeladen. Steigt der Preis wie hier dann auf 36,4 Cent pro Kilowattstunde, beziehe ich in diesem Moment keinen oder nur sehr wenig Strom aus dem öffentlichen Netz.
Ja, man kann also sagen, es geht darum, möglichst immer dann günstig Strom einzukaufen, wenn er verfügbar ist und dann einzuspeichern, damit man dann, wenn Strom teuer ist, was im Speicher hat. Wenn dich solche Themen regelmäßig interessieren, dann hör hier regelmäßig rein. Du findest auch ganz viele Informationen auf meinem YouTube-Kanal Sonnefreihaus oder bei Instagram. Dort kannst du auch persönlich mit mir in Kontakt treten. Ich teile da ganz viele Inhalte, auch aus dem Alltag, und antworte dort auch persönlich auf Fragen. Also, ich freue mich, wenn du hier diesen Podcast mit 5 Sternen bewertest. Das hilft mir, mehr Reichweite zu bekommen und noch mehr Leuten zu helfen bei ihrer eigenen Energiewende. Und wie gesagt, wenn du Hilfe brauchst, dann nutz gerne meine Checklisten hier unten drunter verlinkt und frag auch gerne über mein Netzwerk an. Haben schon einige gemacht und die waren super happy, weil sie echt coole Angebote bekommen haben für eine Anlage, vor allen Dingen, die dann nachher auch wirklich maßgeschneidert passt und an der du dann lange Freude hast. Das ist mein Ziel, dass du nicht irgendwie eine Anlage von irgendwem kaufst und dann nachher nach ein paar Jahren sagst, Mist, hätte ich mal was anderes gemacht. Das wäre super ärgerlich. Bis bald, sonnige Grüße, dein Nils.